GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GFF Praxistalks. Ich bin Matthias Metzger, Redakteur beim Fachmagazin GFF. Heute in Folge 11 geht es um das Thema Fenster im Denkmalschutz. Als Gast eingeladen habe ich mir Andreas Armbrust vom Karlsruher Fachbetrieb Glaserei Sand. Die Denkmalpflege ist eines von 4 Standbeinen des Unternehmens und Andreas Armbrust ist seit 30 Jahren unter anderem in diesem Bereich tätig. Herr Armbrust, ich begrüße Sie.
Hallo, seien Sie gegrüßt.
Wir starten gleich in unser Gespräch, zunächst aber noch ein Hinweis des Sponsors dieser Folge.
Diese Folge des GFF Praxistalk wird Ihnen präsentiert von Aliplast. Seit 40 Jahren am deutschen Markt und eines der wichtigsten internationalen Unternehmen im Bereich Produktion und Entwicklung von Aluminiumsystemen für Fenster, Türen, Wintergärten, Schiebesysteme, Glasfassaden und Fassadenverkleidung. Für Denkmalschutzgebäude bieten wir mit Starsteel ein spezielles System an, das höchste Anforderungen erfüllt. Unser Motto: Alles unter einem Dach. Mehr auf www.aliplast.com.
So, jetzt steigen wir richtig ein, Herr Armbrust. Sie sind Glasermeister, Sachverständiger und waren viele Jahre Geschäftsführer der Glaserei Sand. Anfang 2023 haben Sie sich aus der operativen Geschäftsführung zurückgezogen und sind seitdem, so haben Sie es mir selbst einmal gesagt, die graue Eminenz im Hintergrund, während die nächste Generation das Ruder schon übernommen hat. Wie sieht heute Ihr Alltag im Betrieb aus und um welche Themen kümmern Sie sich noch?
Also mein Alltag ist von dienstags bis donnerstags in der Altersteilzeit, wie man so schön sagt. Und in dieser Zeit, in der ich da bin, kümmere ich mich um Denkmalpflege in der Restauration sowie in der Beratung bei den Denkmalämtern und bei der Ausführung nachher auf den Baustellen.
Genau, und das Thema Denkmalschutz, Denkmalpflege soll es heute ja auch gehen. Nur zur Vollständigkeit, die Glaserei Sand verfügt neben der Denkmalpflege auch über die Abteilungen Fensterbau, Glasservice und auch nicht zu unterschätzen Kundendienst. Zurück zum Denkmalschutz. Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn man in dieser Nische tätig wird, macht man das aus persönlichem Interesse an alten Gebäuden und Fensterkonstruktionen und dem Bedürfnis, solche Werte zu erhalten? Oder macht man das, weil man diesen Tätigkeitsbereich für ein einträgliches Geschäftsfeld für den Betrieb hält, gerade in einer Stadt wie Karlsruhe? Oder kommt am Ende beides zusammen?
Naja, am Anfang war das mal was Neues angehe. Spannende Tätigkeit mit passenden Mitarbeitern, die dafür affin sind, in der Restauration der Denkmalpflege zu arbeiten, war dann natürlich in der Anfangsphase ja schwierig. Man hat viel Lehrgeld bezahlt, aber im Nachhinein war das die richtige Entscheidung, weil wir uns durch diese Entscheidung auch in Karlsruhe ein Stück weit einen Namen gemacht haben.
Genau, Sie haben angesprochen, Lehrgeld bezahlt. Was bedeutet das konkret? Welche Probleme hatten Sie da?
Ja, das am Anfang war es natürlich kalkulatorisch. Wie gehe ich sowas an? Wie lange brauche ich dann wirklich, bis man die richtigen Materialien gehabt hat, bis man mal ein Zeitfenster hatte, um dem Kunden auch ein definitives Angebot zu unterbreiten, mit dem man nachher auch auskömmlich tätig wird? War das natürlich schon anfangs schwierig, auch die Arbeitsabfolgen, die Tätigkeiten, wie gehe ich das an, wie arbeite ich da dran? Da hat man schon einige, ja, würde sogar sagen, Jahre gebraucht, um das zu verfeinern und es jetzt endgültig dahin zu bringen, wo wir tatsächlich sind.
Wie muss Ihrer Meinung nach ein Betrieb aufgestellt sein oder wie sind Sie aufgestellt, um dieses Geschäftsfeld erfolgreich bearbeiten zu können? Was muss man da beachten, was Maschinenpark angeht, Personal und dessen Qualifikation?
Ein Stück weit ist natürlich erstmal klar, ist die Manpower, die ich brauche. Weil am Anfang verdient man das Geld mit dem klassischen Geschäft der Firma im Fensterbau oder im Glasservice. Da muss ich dann mit geeigneten Mitarbeitern Zeit abzwacken. die ich aber dann tatsächlich auch immer brauche. Ich kann jetzt nicht heute sagen, ich mache jetzt Denkmalpflege, Restauration und morgen müssen die Mitarbeiter wieder auf Fenstermontage oder müssen in Glasservice arbeiten. Da muss ich ganz klar den Willen dazu haben, das durchzusetzen und das einzuführen. Natürlich müssen auch die Objekte vorhanden sein. Also wenn ich auf der grünen Wiesen irgendwo im ländlichen Gebiet bin, glaube ich nicht, dass man mit der Denkmalpflege so umgehen kann, wie wir hier in Karlsruhe. Wir haben einen großen Denkmalbestand, bei dem immer irgendwo irgendwas zu tun ist.
Denkmalschutz ist ja auch alles andere als Standard. Ist das die größte Herausforderung vielleicht, wenn man in diesem Bereich tätig ist, dass man eigentlich für jedes Objekt eine individuelle Lösung braucht?
Ja, sie lernen jeden Tag neu. Ja, sie kommen auf Objekte, da sind die Fenster so rum profiliert, andersrum profiliert, es fehlen Flügel, die müssen nachgebaut werden. Der Maschinenpark ist begrenzt. Sie arbeiten überwiegend mit Handmaschinen und brauchen dann natürlich eine Fräse, eine Hobelmaschine, um je nachdem mal ein Fries nachzuarbeiten, ein Flügel nachzubauen, ein Rahmenteil nachzubauen, das einfach abgängig ist, weil es zerstört ist.
Ich habe schon gesagt, dass Sie 30 Jahre Erfahrung haben. Wie hilft einem diese Erfahrung? Baut man praktisch Know-how, Learning by Doing auf? Und welche Rolle spielt aber auch Fort- und Weiterbildung in Ihrem Alltag und für die Mitarbeiter?
Naja, am Anfang war Learning by Doing logisch. Und dann hat man mal gesehen, wo braucht man Punkte, wo braucht man Ansätze in den Verkittungen, in den Farben, weil wir haben ja auch Malerabteilung, die die Fenster dann auch entbehandelt, auf der Baustelle die Rahmen entbehandelt. Da musste dann schon zu den jeweiligen Lackindustrien oder auch zu den Leinölherstellern, um sich weiterzubilden und fortzubilden, welche Dichtstoffe kann ich verwenden mit der Randverbundverträglichkeit zum Denkmalisolierglas. Also das ist schon nicht nur loslegen und fertig, sondern da wird schon langfristig und mittelfristig mit Schulungen gearbeitet, sonst funktioniert das nicht.
Malerarbeiten haben Sie angesprochen. Am Schnittpunkt Fenster treffen ja immer mehrere Gewerke aufeinander. Das ist ja immer so. Wie geht man speziell im Denkmalschutz mit diesem Thema um und welche Arbeiten macht man tatsächlich am besten auch selbst, wenn man es kann?
Ja, also wir haben ja angefangen zu sanieren ohne Malerarbeiten. Defekte, ausgetauschte Holzteile haben wir dann grundiert. Dann kam ein Maler und hat gestrichen. Das hatte aber immer zur Folge, dass es bei dem Kunden nicht zu einem runden Ablauf gekommen ist. Wenn wir soweit fertig waren, was nicht tatsächlich abschätzbar war, ob das ein Tag oder zwei Tage geht, dann hat der Kunde den Maler benachrichtigen müssen, dann hat der kommen müssen. Das waren Schnittpunkte, wo tatsächlich sehr unglücklich waren und dem Endkunden auch viel Geld gekostet haben. Durch das, dass wir jetzt 4 Maler beschäftigt haben, können wir hier flexibel tätig sein, heute auf die Baustelle, morgen auf die Baustelle oder in der Werkstatt, wo es gerade Not am Mann ist, die Fenster selber endzubehandeln. Schnittstellen nehmen wir meistens auf der Baustelle auf, Fensterbank, Rollladenkasten, Vertäfelungen, Wandvertäfelungen oder solche Dinge wollen wir nicht unbedingt streichen, weil wir sind kein Malerbetrieb.
Wenn man im Denkmalschutz tätig ist, steht man ja zwangsläufig auch immer im Kontakt mit dem Denkmalamt. Wie wichtig ist es, hier sich einen guten Namen zu machen und guten Kontakt zu halten?
Ja, also wenn Sie mit dem Denkmalamt können, haben Sie natürlich Vorteile. Oder der Kunde hat dann nachher auch die Vorteile, wenn von uns ein Angebot ans Denkmalamt geht, dann nicken die das zu 98% ab, weil sie genau wissen, wie wir tätig sind, wie wir ticken und was wir machen und wirklich auch nur notwendigste Teile austauschen und nicht mehr neu wie alt. Und das erarbeitet man sich natürlich über Jahre, über gemeinsame Termine auf der Baustelle, wo man dann auch später immer wieder hinzugezogen wird, wenn das Denkmalamt Fragen hat im Bereich Fenstern.
Wie ist generell der Austausch mit der Behörde? Fühlt man sich da manchmal auch bevormundet oder missverstanden oder ist es generell eher Austausch auf Augenhöhe?
Naja, am Anfang war es kein Austausch auf Augenhöhe, da haben die erstmal abklopfen müssen, was kann man, wo steht man, was tut man. In der Zwischenzeit ist das schon Austausch auf Augenhöhe und in der Zwischenzeit hat unsere Firma Namen zu sagen, wenn wir sagen, es geht oder es geht nicht, dann besinnt sich das Denkmalamt oftmals und stimmt uns zu, dass tatsächlich auch mal ein Austausch notwendig ist, weil eine Reparatur tatsächlich nicht mehr funktioniert. Aber das hat natürlich Zeit gedauert, bis man dahin gekommen ist.
Sie haben ja im Vorgespräch von einem Projekt in Esslingen berichtet, bei dem Sie involviert sind. Dort interessiert sich das Denkmalamt insbesondere für den Umgang mit den vorhandenen Thermopinscheiben. Können Sie da sagen, was das Problem ist oder wie der aktuelle Stand da ist?
Na, da haben wir eine Einladung gekriegt. Das ist jetzt, wenn ich es richtig weiß, am 13. November sind wir mit der Denkmalbehörde Land Baden-Württemberg in Verbindung. Die haben uns hinzugezogen. Der Umgang von Thermopen, also tatsächlich noch Thermopenscheiben, wo das noch so schön im Randverbund eingedruckt ist, da stellen sich die Denkmalämter vor, diese Scheiben unter Denkmalschutz zu stellen. Jetzt haben wir da natürlich blinde Scheiben. Wie soll das funktionieren? Also da bin ich auf den Austausch am 13. November tatsächlich gespannt, wo der Weg dahin geht.
Abgesehen von solchen Spezialfällen, wenn Sie jetzt generell an einem Projekt tätig sind, welche Arbeiten fallen da in der Regel rund ums Fenster an? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wert erhalten bleiben soll und das vorhandene Element beibehalten werden soll, geht es da immer praktisch um Reparieren, Aufbereiten und energetische Sanierung?
Das ist eigentlich generell die Situation. Die Fenster werden eingehoben, die werden schließbar und gangbar gemacht, dann kommen sie in die Werkstatt, dann werden die Falze tiefer gefräst oder ein Kontra draufgesetzt, dass man diese Denkmalisoliergläser unterkriegt. Es werden Dichtungen eingefräst, es wird neu verkittet und dann werden die Fenster lackiert und wieder auf der Baustelle eingehängt. Also das ist so der Grundsatz. Ja, wie gesagt, mal einen neuen Flügel dazu bauen oder ein neues Rahmenteil, das ergibt sich von Baustelle zu Baustelle. Aber grundsätzlich geht es eigentlich um die energetische Sanierung, in den wenigsten Fällen nur um Werterhaltung. Also dass man einfach alte Einfachfenster aufarbeitet und wieder lackiert, sondern meistens in den meisten Fällen kommt die energetische Sanierung dazu.
Und mit der Zeit entwickelt man da auch eigene Techniken und Prozesse für diese ganzen Arbeiten, oder?
Ja, und man lernt aber auch jeden Tag wieder dazu. Ja, also man meint, man hat jetzt so dieses Nonplusultra und so arbeitet man. Dann kommen die Monteure, rufen mich hinter in die Werkstatt und sagen, Chef, so geht's jetzt auf der Baustelle doch nicht, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Also diese Herausforderung ist also permanent da. Und das macht eigentlich auch Spaß und das macht auch den Mitarbeitern Spaß.
Ein Thema, das ja bei der Aufwertung denkmalgeschützter Fenster helfen kann, ist der Einsatz von Vakuumisolierglas. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt?
Ja, also während der Corona-Zeit gab es ja mal eine Zeit lang schwer Kryptongas für die Denkmalisoliergläser, um Werte zu erreichen. Und es war dann auch sehr teuer. Da habe ich mich mit dem Vakuumisolierglas beschäftigt, hatte auch Termine mit dem Karlsruher Denkmalamt und habe die Genehmigung, wenn es gewünscht ist, Vakuumisolierglas einzubauen. Im Moment ist es noch ein bisschen schwierig mit der Verfügbarkeit, die Preise. Dann, wenn man in kleineren Chargen tätig ist, 3 Scheiben hier, 2 Scheiben da, da ziehen die Leute noch von der Industrie noch nicht wirklich mit. Und dann, wenn man natürlich ein Denkmal in Sonderformen kommt mit Bogen, Trapezen, Spitzbögen, Karnisbögen, da knickt meiner Meinung nach das Vakuumisolierglas noch ziemlich ein.
Übernehmen Sie auch den Neubau historischer Fenster?
Ja, klar. Selbstverständlich. Es gibt ja oftmals die Situation, das ist ein Objekt, da gibt es 30, 40 Fenster und 5 wurden mal irgendwann in Kunststoff einfach oder in einfache Holzfenster ausgetauscht. Das Kulturdenkmal soll wieder hergestellt werden. Dann bauen wir natürlich auch die Denkmalfenster in IFA 68 oder IFA 78 mit Wetterschändeln, Sprossen und so weiter.
Sie haben ja die eigene Fertigung auch vor Jahren aufgegeben. Das heißt, diese Elemente beziehen Sie dann von Spezialherstellern?
Je nachdem, welchen Bereich wir da tätig sind, haben wir einen kleineren Fensterbauer in der Nähe oder wenn das dann in Wände, Schiebefenster oder so weiter geht, da hat sich ja Pax ganz stark profiliert oder in Einfachfensterbereich. Die bauen uns ja auch noch Einfachfenster. dann arbeitet man mit Partnern zusammen, klar.
Gibt es generell Anforderungen, die an solche Elemente gestellt werden, oder ist es tatsächlich auch wieder verschieden von Projekt zu Projekt?
Naja gut, wir haben die Wärmeschutzverordnung, die sagt, neue Fenster im Kulturdenkmal müssen einen Wert von 1,6 oder 1,7 haben, wenn ich es genau weiß. Und dann alle anderen Anforderungen an profiliert Zierleisten, Weckerschenkel, Griffsitz, ich auf der Schlagleiste und. Das wird in der Arbeitsvorbereitung dargestellt, mit dem Denkmalamt abgesprochen. Und die sagen dann, naja, der Kämpfer muss noch ein bisschen hoch, muss noch ein bisschen runter, die Profilierung müsse so oder so werden. Und dann kommt irgendwann die finale Freigabe vom Denkmalamt und dann kann es losgehen.
Abschließend, was würden Sie denn anderen Fensterbauern raten, die sich überlegen, im Denkmalschutz tätig zu werden?
Wenn Sie das tatsächlich wollen, dann müssen Sie überzeugt sein. Ja, also wie ich schon eingangs gesagt habe, das kannst du nicht gerade so machen. Ja, sondern dann brauchst du eine einzelne, eigene Abteilung, die nur Denkmal macht. Ja, im Notfall vielleicht irgendwo anders einspringt, aber dieses Switchen von hin und her und her und hin, das funktioniert nicht. Maschinenparktechnisch ist nicht viel notwendig. Wie gesagt, man braucht ein paar Handmaschinen so zum Lack entfernen und. Man muss das Herzblut haben. Wenn man die Einstellung hat, der Alte gruscht, was soll das? Dann sollte man die Finger davon weglassen, sondern man muss diesen alten Gruscht lieben und dann kann man auch damit umgehen und dann kann man auch gute Erfolge erzielen.
Fenster im Denkmalschutz, das war das Thema unserer heutigen Episode im GFF Praxistalk. Ich habe gesprochen mit Andreas Ambrus von der Glaserei Sand. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr informatives Gespräch.
Dankeschön. Gute Zeit.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und auch beim Partner der heutigen Episode, der Firma Aliplast. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.